Ich habe den Titel für das, was ich uns heute lehren und predigen möchte, gewählt: Der Bräutigam kommt zu seiner Braut. Darum soll es heute gehen. Der Bräutigam kommt zu seiner Braut. Und wir wissen ja, was es so für Vorbereitungen bedarf, wenn man heiratet, und dass da ganz viel vorbereitet wird, vorher organisiert wird, vorher bedacht wird und dass sehr vieles auf diesen Tag hinsteuert, wo die Hochzeit stattfindet, wo man heiratet und einen Ehebund schließt. Und bei manch einem kommt da jetzt so Erinnerung, bei manch einem war es vor ein oder zwei Jahren und bei den anderen vor 50 Jahren. Aber ich denke, es ist immer gleich gewesen, dass da viel Vorbereitung ist und viel darauf hingearbeitet wird, ein ganz langfristiger Termin, und dann ist es soweit, dann kommt die Hochzeit. Und das ist ein Bild: Der Bräutigam kommt zu seiner Braut, und es bedarf genauso dieser Vorbereitungen, und wir leben auf diesen Tag hin, das ist unser Ziel. Und das wird ein unaussprechlich herrlicher und wunderbarer und genialer Tag. Und dass uns die Tatsache nicht in Jubel ausbrechen lässt, bedeutet einfach nur, dass wir da uns mehr damit befassen müssen, unsere Blicke mehr auf solche ewigen Tatsachen richten müssen. Das wird ein herrlicher Tag. Es wird dieses Hochzeitsmahl geben, wo wir an der Tafel des Königs sitzen. Und das ist übernatürlich herrlich und schön und geht über unser Vorstellungsvermögen für alles, was wir uns hier an schönen Dingen vorstellen, unendlich weit hinaus. Aber wir sollen das jetzt lernen, in dieser Zeit aus solchen ewigen Tatsachen heraus unsere Kraft zu schöpfen. Und das ist das Ziel, worauf wir hinleben. Und es ist echt eine Tatsache, dass ganz sicher in 100 Jahren keiner mehr von uns auch nur eine Sekunde lang über das nachdenkt, was uns im Moment Probleme macht. Ganz sicher, in 100 Jahren wirst du nicht eine Sekunde noch darüber nachdenken, was uns heute oder jetzt hier in irgendeiner Weise bedrängt oder bedrückt, dich persönlich oder in deiner Familie, was auch immer. Der Herr Jesus hat uns eine ewige Aussicht gegeben. Wir haben das ewige Leben und dort gehen wir hin. Und das wird absolut herrlich und wunderbar sein. Ein Reich in Gerechtigkeit. Das ist herrlich. Es gibt absolut keine Ungerechtigkeit mehr, wenn das Reich Gottes dann heruntergekommen ist, wenn Jesus wiedergekommen ist. Und ich möchte einige Schriftstellen uns lesen, dass wir aus dem Wort direkt das Bild davon bekommen. Das Wort Gottes ist voll von diesen Tatsachen und es spricht unheimlich viel darüber, und wir können unmöglich uns alle Stellen anschauen. Dann hätten wir alle eine Turbodose mit Schnitten mitbringen müssen, um durchzuhalten. Deshalb habe ich da nur ein paar Stellen ausgewählt. Der Bräutigam kommt zu seiner Braut. Ich will starten, eine Schriftstelle aus dem Jakobus: Habt auch ihr Geduld und stärkt eure Herzen, denn die Ankunft des Herrn ist nahe gekommen. Diese Tatsache zu verinnerlichen, die Ankunft des Herrn ist nahe, das stärkt unsere Herzen. Und wir können daraus lernen, dass wir das also brauchen, unsere Herzen zu stärken. Es gibt sehr viel, was an unser Herz heran will, und es gibt viele Dinge, die unser Herz schwächen und krank machen wollen. Habt auch ihr Geduld und stärkt eure Herzen, denn die Ankunft des Herrn ist nahe gekommen. Jakobus 5, 8. Eine weitere Schriftstelle, die von der Ankunft Gottes spricht, ist 2. Petrus 3, Vers 11, die ich auch letzte Woche verwendet habe. Da dies alles so aufgelöst wird, da geht voraus, dass die Elemente im Brand sich auflösen. Was für Leute müsst ihr dann sein in heiligem Wandel und Gottseligkeit, indem ihr die Ankunft des Tages Gottes erwartet? Also hier beantwortet der Vers die Frage: Wie wandeln wir in Gottseligkeit, indem wir die Ankunft des Tages des Herrn erwarten und beschleunigen, um dessen Willen die Himmel in Feuer geraten und aufgelöst und die Elemente im Brand zerschmelzen werden? Also auch diese Schriftstelle spricht davon, dass der Tag des Herrn kommt. Der Herr Jesus hat versprochen, wiederzukommen, und er kommt. Und in der Heiligen Schrift können wir ganz viele Versprechen und Verheißungen anschauen, die bereits schon, bevor die Schrift dann geschrieben wurde, in Erfüllung gingen. Das Wort Gottes ist absolut präzise. Jesus hat seinen Jüngern gesagt, wartet, bis die Kraft auf der Höhe auf euch kommt, und die Kraft aus der Höhe kam. Er hat den Heiligen Geist gesendet. Er hat sein Wort gehalten. Oder 1. Korinther 15 ab 22. Denn wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Das behandelt das ganze Thema, dass durch den einen die ganze Menschheit unter der Sünde geboren wird und durch den einen Christus alle lebendig gemacht werden, erlöst werden von dem geistlichen Tod, der durch die Sünde Adams gekommen ist auf die gesamte menschliche Rasse. Jeder aber in seiner eigenen Ordnung, der Erstling Christus, so dann die, welche Christus gehören bei seiner Ankunft. Lasst uns dafür sorgen, dass wir ihm gehören bei seiner Ankunft. Und nicht alle Menschen werden ihm gehören bei seiner Ankunft. Und im Moment wird ein Evangelium sehr stark in unserer Zeit, was vermitteln will, dass Gott es nicht fertig bringen wird, am Ende jemanden in die Hölle zu werfen. Und dass Gott Liebe ist und Freiheit und dass irgendwie alles gut wird. Das ist ein anderes Evangelium, das stammt nicht aus dem Wort Gottes. Christus kommt wieder und da gibt es ein Heer von Menschen, die ihm gehören bei seiner Ankunft. Dann das Ende, wenn er das Reich dem Gott und Vater übergibt, wenn er alle Herrschaft und alle Gewalt und Macht weggetan hat. Ich hatte ja vor einiger Zeit mal über die verschiedenen Gerichte Gottes gesprochen und dieser Vers bezieht sich auf das absolute Ende. Wenn er den Teufel und den Tod hinabgeworfen hat, dann wird der Herr Jesus, wo die Schrift sagt, dass Gott, der Vater, alles seinen Füßen unterwirft, und wenn alles zu Ende gebracht ist und alles fertig ist, dann wird der Herr Jesus die Macht dem Vater wieder übergeben. Das ist dann der absolute Höhepunkt, das ist der Endzielpunkt im Heilsplan Gottes. Wenn er das Reich dem Gott und Vater übergibt. Oder 1. Thessalonicher 2,19. Da schreibt Paulus, denn wer ist unsere Hoffnung oder Freude oder Ruhmeskranz? Nicht auch ihr vor unserem Herrn Jesus bei seiner Ankunft. Also Paulus sagt, ihr seid mein Ruhm, wenn Jesus kommt, weil ich habe dafür gearbeitet, dass ihr ihm gehört bei seiner Ankunft. Und wenn ihr ihm gehört bei seiner Ankunft, dann ist das mein Ruhm. Dafür habe ich gekämpft, dafür habe ich gearbeitet. Oder 1. Thessalonicher 3,13. Um eure Herzen zu stärken, untadelig in Heiligkeit zu sein vor unserem Gott und Vater, bei der Ankunft unseres Herrn Jesus mit allen seinen Heiligen. Oder 1. Thessalonicher 4,15. Denn dies sagen wir euch in einem Wort des Herrn, dass wir, die Lebenden, die übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen werden. Da denke ich, war in der Gemeinde irgendwie Unklarheiten aufgekommen. Und Paulus stellt das richtig, dass auch die Entschlafenen auferweckt werden und Jesus entgegengerückt werden. Und wir, die wir zu Lebzeiten das erleben sollten, dem also nicht irgendwie vorgegriffen sind oder vor ihnen sind. Also mir kommt es darauf an, dass wir anhand dieser vielen Schriftstellen sehen, Jesus kommt wieder und es gibt diesen Tag der Ankunft des Herrn Jesus. Und wir stärken unsere Herzen und wir werden fest in ihm, indem wir diesen Tag erwarten, uns auf diesen Tag freuen. Oder 2. Thessalonicher 2,1. Wir bitten euch aber, Brüder, wegen der Ankunft unseres Herrn Jesus und unserer Vereinigung mit ihm. Und dann brauchen wir gar nicht weiterlesen. Aber hier ist wieder erkennbar, das ist eine starke Motivation für uns. Das ist eine starke geistliche Kraft, die wir empfangen können, bestimmte Dinge zu tun oder auch zu lassen, wegen der Ankunft unseres Herrn. Oder eine ganz, ganz wichtige Schriftstelle aus Johannes 3, ab Vers 28. Da sagt Johannes der Täufer: Ihr selbst gebt mir Zeugnis, dass ich sagte, ich bin nicht der Christus, sondern ich bin vor ihm hergesandt. Der die Braut hat, ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams aber, der da steht und ihn hört, ist hoch erfreut über die Stimme des Bräutigams. Diese meine Freude ist nun erfüllt. Johannes hatte einen gewaltigen Dienst und er hatte die Erkenntnis vom Herrn, dass der Messias kommen wird. Und er hat ihn angekündigt, hat gepredigt, Buße zu tun, hat die Menschen getauft zur Buße, zur Umkehr von bösen Werken und sagt hier, dass der, der die Braut hat, der Bräutigam ist und dass er selber der Freund des Bräutigams ist. Das ist eine ganz wichtige Schriftstelle, dass wir verstehen, und die verschiedenen Schriftstellen sind wie Bausteine, die uns ein Bild ergeben sollen, worauf ich dann etwas aufbauen möchte. Der Herr Jesus ist der Bräutigam und er kommt zu seiner Braut. Und das bezeichnet den Tag des Herrn. Und dieser Tag des Herrn geht einher mit unaussprechlicher Freude für die, die ihm gehören, für uns. Dieser Tag beinhaltet genauso das extreme Schrecken, das absolute Geschocktsein und das grausame und schreckliche Erlebnis für Menschen, die ihm nicht gehören. Und vor diesem Tag zittert der Teufel, weil das sein Endpunkt ist, irgendwo wirken zu können. Die ganze Energie des Teufels richtet sich gegen die Kinder Gottes, gegen die Geschöpfe Gottes, gegen die Menschen, weil er gegen Gott direkt nichts unternehmen kann. Und deshalb richtet sich sein ganzer Hass, dass er durch seine Überheblichkeit seinen Platz im Himmel verloren hat, richtet sich gegen das, was Gott geschaffen hat, weil er gegen Gott selber nichts unternehmen kann. Also es gibt diesen Tag, wo der Bräutigam kommt zu seiner Braut. Und das ist wunderbar. Wenn wir überlegen, wie wir uns schon freuen auf eine Hochzeit, die wir hier haben, und wie die Vorbereitungen immer mehr Gestalt annehmen und der Tag immer näher rückt und wir das kaum noch erwarten können und dann ist es soweit. Um wie viel mehr und herrlicher wird dieser Tag sein, wenn Jesus kommt zur Braut. Und das ist eine Tatsache, die uns anspornt, die uns stark macht, unsere Herzen stärkt. Und dann gibt es noch eine Stelle aus Offenbarung 19, ab Vers 7. Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben. Warum? Denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und sein Weib hat sich bereit gemacht. Ihr lieben Frauen, die ihr alle mal eine Braut gewesen seid, da war viel, um sich bereit zu machen. Da gab es Termine bei diversen Fachleuten und Brautanprobe. Juni und Buddy sind ja da mittendrin jetzt. Kannst du noch, Juni? Da gibt's eine Menge zu überlegen, anzugucken und das ist einfach wunderbar. Und dann an dem Tag, da gibt's die herrliche Frisur und der Schmuck und das Make-up und die Schuhe. Und ich habe oft zu Leuten gesagt, die heiraten zu dem Mann, du kannst mit der Unterhose kommen, wird niemand merken, weil alle schauen auf die Braut. Na, das, du kannst einen Anzug anhaben für 50 Euro, das wird nicht auffallen, weil alle Augen sind auf die Braut, die Braut. Und dann die Mütter unter uns, die etwas älter sind, da ist die Braut so wichtig. Ich kann mich noch erinnern, als ich mal in der Kirche zu einer Trauung ein Trompetensolo spielen sollte. Das sollte unbedingt in dem Moment stattfinden, wo das Brautpaar reinkommt. Und ich stand auf der Empore und in dem Moment, wo ich beginnen wollte, stürzten alle aus dem Chor an die Brüstung der Empore, um die Braut zu sehen. Und da fiel mein Notenständer um und meine Noten waren weg. Und für mein Solo interessierte sich einfach nur gar niemand. Versteht ihr? Alle Augen sind auf die Braut gerichtet. Was hat sie für Kleid? Wie sieht sie aus? Und es ist überwältigend. Genauso wird es sein, wenn Jesus kommt. Die ganzen himmlischen Herrscher haben ihre Augen auf die Braut gerichtet. Deshalb steht ja, lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen. Und sein Weib hat sich bereit gemacht. Und auch diese Braut kleidet sich. Ihr wurde gegeben, dass sie sich kleide in feine Leinwand. Glänzend rein, denn die feine Leinwand sind die gerechten Taten der Heiligen. Die gerechten Taten der Heiligen ist das Kleid der Braut. Eine weitere Schriftstelle, Jesus und seine Gemeinde, der Bräutigam und die Braut, diese wichtige geistliche Verbindung, Epheser 1, 22, und alles hat er seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Der Vater hat Jesus als Haupt über alles der Gemeinde gegeben. Und später, Epheser 5, lesen wir diese bekannte Passage, denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist. Er als der Heiland des Leibes. Wie aber die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen den Männern in allem. Und wir hören diesen Text mal jetzt nicht in Bezug auf Ehemann und Ehefrau, sondern wir wollen mal diesen Text hören in Bezug auf Christus und die Gemeinde. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen, sie reinigend durch das Wasserbad im Wort, damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. So sind auch die Männer schuldig, ihre Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Denn niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst, sondern er nährt und pflegt es, wie auch der Christus, die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes. Deswegen wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß, ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde. Der Herr Jesus ist das Haupt seiner Gemeinde. Aus diesem Text geht hervor, dass er die Gemeinde sich erkauft hat, dass er alles für sie gegeben hat, dass er sie nährt und pflegt. Und hier steht nochmal explizit, wir sind Glieder dieses Leibes. Das ist wunderbar. Eine andere Schriftstelle aus Apostelgeschichte 20, 28, das ist ein Ausschnitt aus dem Gespräch, was Paulus führt mit den Ältesten von Ephesus, bevor er nach Jerusalem geht, weil Paulus die Offenbarung hatte vom Heiligen Geist, dass er nach Jerusalem gehen muss, um dort angeklagt zu werden. Und Paulus sagt zu ihm, habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch als Aufseher eingesetzt hat, die Gemeinde Gottes zu hüten, die er sich erworben hat durch das Blut seines eigenen Sohnes. Der himmlische Vater hat die Gemeinde Gottes erworben mit dem Blut seines Sohnes. Du bist gekauft mit dem höchsten Preis, der im Universum zu zahlen war. Die Gemeinde gehört ihm und er hat sie sich erkauft durch das Blut seines Sohnes. Weitere Schriftstellen, Kolosser 1, 18, und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Kolosser 1, 24, jetzt freue ich mich in den Leiden für euch und ergänze in meinem Fleisch, was noch aussteht von den Bedrängnissen des Christus für seinen Leib, das ist die Gemeinde. Oder 1. Timotheus 3, ab 14, dies schreibe ich dir in der Hoffnung, bald zu dir zu kommen, wenn ich aber zögere, damit du weißt, wie man sich verhalten muss im Hause Gottes, dass die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Ich will mit all den Schriftstellen uns auf dieses Fundament stellen. Da ist Jesus, er ist das Haupt der Gemeinde, die Gemeinde gehört ihm und es wird dieses Hochzeitsmahl geben, es wird diese Vereinigung geben vom Bräutigam und seiner Braut. Ich betone das so, weil wir in einer Zeit leben, wo diese schriftgemäßen Tatsachen untergraben und unterhöhlt werden. Und zwar in christlichen Büchern von christlichen Verlagen. Und ich dachte, ich stelle uns erstmal vorher Schriftstellen vor und auf dem Hintergrund möchte ich uns dann ein paar kurze Beschreibungen von neu erschienenen Büchern vorlesen. Dann haben wir noch diese wichtige und starke Schriftstelle aus 2. Korinther 11, wo Paulus auch das Vorbild gibt von seiner Motivation zum Dienst. Für mich ist diese Schriftstelle die Kernaussage echten apostolischen Dienstes. Und ich bin der Meinung, dass man jeden apostolischen Dienst an dieser Schriftstelle messen sollte. Es ist 2. Korinther 11, Vers 2. Denn ich eifere um euch mit Gottes Eifer. Denn ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau vor den Christus hinzustellen. Also Paulus war von diesen schriftgemäßen Tatsachen absolut überzeugt. Er ist der Bräutigam und die Braut gehört ihm und er wird diese Braut heiraten und es gibt dieses Hochzeitsmahl, was in der Offenbarung explizit beschrieben wird. Und Paulus, sein Dienst bestand darin, die Gemeinde als eine Verlobte herauszubilden, die verlobt ist mit ihm. Und eine Verlobung war zu der damaligen Zeit in der Kultur ein verbindliches Versprechen auf die Heirat hin. Das ist nicht, wie das hier bei uns im Volksmund so lapidar heißt, verlobt ist sichergestellt und weitergesucht. Das war in jüdischen Gefilden ganz anders. Die Verlobung ist das verbindliche Versprechen auf die Ehe hin. Und das war der Dienst von Paulus. Das ist der Kern apostolischen Dienstes. Menschen an Jesus zu binden, dafür zu arbeiten, dafür zu dienen, zu kämpfen, zu beten, dass dieses Versprechen Menschen ihrem Jesus geben und dann zu dieser Braut gehören werden, zu der Jesus kommt. Das ist eine wunderbare Schriftstelle. Und sofort im nächsten Vers schreibt er, ich fürchte aber, dass, wie die Schlange Eva durch ihre List verführte, so vielleicht euer Sinn von der Einfalt und Lauterkeit Christus gegenüber abgewandt und verdorben wird. Und das zeigt die Vollkommenheit des Wortes Gottes, weil diese Schriftstelle ist absolut aktuell. Ich fürchte auch, dass der Sinn und die Lauterkeit, die Einfalt Christus gegenüber bei vielen Kindern Gottes verdorben wird zurzeit. Das ist eine absolut aktuelle Schriftstelle. Das sind die schriftgemäßen Tatsachen, die uns mit Freude erfüllen können, wo wir sagen können, ja Herr, bei all dem, in dem ich jetzt stehe, weiß ich, du wirst kommen. Ich werde dabei sein. Sollte schon gestorben sein, in einem Moment geht mein Grab auf und ich werde ihm entgegengerückt in die Wolken. So steht es geschrieben. Und wenn das geschieht und ich bin noch hier im natürlichen Leben, in einem Moment werde ich ihm entgegengerückt. Hast du schon mal Gedanken darüber gemacht, über den ersten Moment, wo du Jesus siehst? Das hilft uns, aus der Perspektive Gottes auf Dinge zu schauen. Und plötzlich waren Probleme ganz klein und du sagst, oh ja, da habe ich mich so gefürchtet. Da wurde so viel Angst in meinem Herzen groß. Moment, Jesus kommt wieder in einem Moment. Vorbei, zu Ende. Jesus kommt zu seiner Braut. Der Teufel unternimmt alles gegen diese Tatsache. Der Teufel unternimmt alles gegen das Bilden der Braut. Weil das ist die Voraussetzung, dass er kommt, dass die Braut sich bereitet hat. Wir lesen das in der Offenbarung, dass wir uns freuen sollen, dass der Bräutigam kommt, denn die Braut hat sich bereitet. Und genau dagegen geht die Energie des Teufels, dass die Braut sich nicht bereitet, dass die Kinder Gottes nicht bereit sind für diesen Tag. Und da Gott ein gnädiger Gott ist, schiebt sich das oder kann sich das nach hinten verschieben, wenn die Braut nicht bereit ist. Ich hoffe, dass er das versteht. Dagegen richtet sich der Kampf, dagegen richtet sich die Finsternis, dass die Braut bereitet wird. Dagegen tobt der Krieg. Und der Teufel arbeitet nicht mit Methoden, biblische Tatsachen plump zu verneinen, sondern der Teufel setzt anstelle von Wahrheit etwas, was so aussieht wie Wahrheit. Das können wir an dieser ganz klaren Tatsache erkennen, dass Jesus einen Sohn hat, nämlich den Christus, der Vater einen Sohn hat, nämlich den Christus, und der Teufel einen Antichrist etabliert. Das wird eine Person sein, die ähnliche Dinge zu tun vermag, wie wir sie von Jesus lesen. Und es wird eine Person sein, die anstelle von Christus platziert wird. Und so erkenne ich in unserer christlichen Medienlandschaft und in dem, was geistlich an Werten, an Lehre Eingang findet, in Gemeinden zunehmend, diese Strategie, dass der Teufel anstelle von etwas etabliert, was auch gut aussieht. Und wir sind eingetreten in eine Zeitphase, wo wir ohne den Heiligen Geist diese Dinge nicht mal voneinander unterscheiden können. Unsere menschliche Vernunft wird nicht mal in der Lage sein, das zu beurteilen. Deshalb brauchen wir diese Kooperation mit dem Geist Gottes und wir brauchen, dass der Heilige Geist uns regelmäßig die Schrift offenbart. Weil das geschriebene Wort ist das Maß der Dinge und an dem wird sich alles messen lassen müssen. Ich möchte uns noch ein Gleichnis lesen, was auch nochmal von diesem Hochzeitsmahl spricht. Das ist aus Matthäus 22 und ich denke, wir haben das alle schon mal gelesen, aber ich lese es uns mal vor. Mit dem Reich der Himmel ist es wie mit einem König, der seinem Sohn die Hochzeit bereitete. Ich denke, dass es sehr klar ist, wer ist der König, wer ist der Sohn. Und er sandte seine Knechte aus, um die Eingeladenen zur Hochzeit zu rufen und sie wollten nicht kommen. Das bezieht sich erstmal vordergründig auch auf das Volk Israel. Und wiederum sandte er andere Knechte aus und sprach, sagt den Eingeladenen, siehe, mein Mahl habe ich bereitet, meine Ochsen und mein Mastvieh sind geschlachtet und alles ist bereit, kommt zur Hochzeit. Sie aber kümmerten sich nicht darum und gingen weg, der eine auf seinen Acker, der andere an seinen Handel. Die übrigen aber ergriffen seine Knechte, misshandelten und töteten sie. Der König aber wurde zornig und sandte seine Truppen aus, brachte jene Mörder um und steckte ihre Stadt in Brand. Der König ist Gott, der Vater. Das ist Liebe Gottes, dieser Vers. Dann sagte er zu seinen Knechten, die Hochzeit ist zwar bereit, aber die Eingeladenen waren nicht würdig. So geht nun hin auf die Kreuzwege der Landstraßen und so viele ihr finden werdet, ladet zur Hochzeit ein. Und jene Knechte gingen aus auf die Landstraßen und brachten alle zusammen, so viele sie fanden, böse wie gute. Und der Hochzeitssaal wurde voll von Gästen. Als aber der König hereinkam, die Gäste zu besehen, sah er dort einen Menschen, der nicht mit einem Hochzeitskleid bekleidet war. Und er spricht zu ihm, Freund, wie bist du hier hereingekommen, da du kein Hochzeitskleid anhast? Er aber verstummte. Da sprach der König zu den Dienern, bindet ihm Füße und Hände, werft ihn hinaus in die äußere Finsternis, da das Weinen und Zähneknirschen sein wird. Denn viele sind Berufene, wenige aber Auserwählte. Also bis vor kurzem war mir in dem Gleichnis absolut nicht klar, wenn denn schon einer in dem Hochzeitsmahl drin sitzt, wieso der dann kein Kleid hat und wieder rausfliegt. Das habe ich also bis vor kurzem absolut nicht irgendwie zusammengebracht im Kontext mit dem, was die Schrift über das Hochzeitsmahl und so weiter sagt. Und dann las ich da mal ein Kommentar, dass das üblich war, und ich weiß nicht, ob es noch so ist, aber zumindest war es in der jüdischen Kultur üblich, wenn eine Hochzeit gefeiert wird, dass alle in absolut festlichen Kleidern erscheinen. Ausnahmslos alle. Und die Leute, die das finanziell sich nicht leisten konnten, weil damals zu der Zeit waren Gewänder die Geldanlage. Wer ein teures, feines Gewand hatte, hat damit zum Ausdruck gebracht, dass er wirklich reich ist. Und wenn da also Leute eingeladen wurden, die sich gar keine feinen Gewänder leisten konnten, dann hat der Gastgeber ihnen ein Gewand zur Verfügung gestellt, damit niemand zu dem Hochzeitsmahl ohne Festgewand drin sitzt. Und auf diesem Hintergrund kann man das verstehen, weil Jesus jedem von uns seine Gerechtigkeit anbietet. Und damit muss niemand in dem Hochzeitsmahl sitzen, ohne das Festgewand. Und so, denke ich, können wir diese Passage verstehen. Und wenn jemand meint, da drin sitzen zu können, ohne von Jesus das im Glauben anzunehmen, dass er uns gerecht gemacht hat, dass er uns antut mit den Kleidern des Heils, dann werden wir da nicht bleiben können. Und diese Person durfte da nicht bleiben. Und ich möchte eine weitere Schriftstelle lesen, die ich auch ein bisschen in Bezug setzen möchte auf die Ausführungen, die wir hatten, auch zum Buch Die Hütte und zu ähnlichen Büchern. Das ist 2. Petrus 1, 16. Da steht, denn wir haben euch die Macht und Ankunft unseres Herrn Jesus Christus kundgetan, indem wir nicht indem wir ausgeklügelten Fabeln folgten, sondern weil wir Augenzeugen seiner herrlichen Größe gewesen sind. Also die Apostel haben aus persönlicher Offenbarung, aus persönlicher Sicht Gottes und des Reiches Gottes heraus Wahrheiten und Werte vermittelt. Und das steht hier ausdrücklich geschrieben, nicht indem wir ausgeklügelten Fabeln folgten. Und ich bin der Meinung, dass einiges, was jetzt so an Literatur aktuell ist, unter die Rubrik Fabeln einzuordnen ist. Und ich bin überzeugt davon, dass ein Roman von seiner Form her nicht geeignet ist, biblische Wahrheiten zu lehren oder in uns zu pflanzen. Die erste Passage in diesem Vers spricht davon, die Macht und Ankunft unseres Herrn Jesus kundgetan. Also die Macht und die Ankunft unseres Herrn Jesus gehören zusammen. Und sie, die Apostel bezeugen, wir haben euch das kundgetan, weil wir Augenzeugen seiner herrlichen Größe gewesen sind. Nicht mit Hilfe von ausgeklügelten Fabeln. Ich möchte das nochmal zusammenfassen bis hierher. Wir haben gelesen, Jesus ist das Haupt seiner Gemeinde. Wir haben gelesen, er kommt wieder. Wir haben auch gelesen, dass seine Ankunft nahe ist. Und wenn wir die Zeichen der Zeit sehen und das, was uns die Schrift sagt über die letzte Zeit, dann ist sie jetzt wirklich nahe. Wir haben gelesen, dass wir diese Ankunft erwarten sollen, dass das unsere Herzen stärkt und dass wir sie sogar beschleunigen können, indem wir sie erwarten. Wir haben gelesen im Wort, in mehreren Schriftstellen, dass Jesus der Bräutigam ist, der kommt zu seiner Braut und dass es dieses Hochzeitsmahl geben wird. Und dass die wahren Gläubigen die Glieder seines Leibes oder seiner Gemeinde sind. Wir haben davon gelesen, dass Paulus dafür arbeitete und auch die anderen Apostel, Jesus seine Verlobte zu bereiten. Daraus folgt, jeder Mensch, der am Ende zu Jesus gehören will, muss zu seiner Brautgemeinde gehören. Daraus folgt ganz klar, dass Jesus zu einer Körperschaft zurückkommt, das erwähnte ich letzte Woche bereits, zu dieser Braut, zu dieser Gemeinde. Jesus kommt nicht wieder zu einzelnen Personen oder zu Initiativen oder zu Dienstzweigen oder zu Hilfswerken, sondern Jesus kommt wieder zu seiner Gemeinde. Ich wage zu behaupten, dass jedes christliche Werk oder jeder christliche Dienst, der nicht in irgendeiner Weise letztendlich dieses Ziel verfolgt, dass die Braut bereit ist, am Ziel vorbeiarbeitet. Das ist das Ziel, worum es geht im Heilsplan Gottes. Und deshalb glaube ich, dass, wenn Gericht gehalten wird, die Beurteilung Gottes über verschiedene Dinge anders ausfallen wird, wie wir das vielleicht dachten. Dann möchte ich uns diese bekannte Schriftstelle lesen, 2. Timotheus 4, 3. Da sagt es der Paulus vorher, es wird eine Zeit sein, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern nach ihren eigenen Begierden sich selbst Lehrer aufhäufen werden, weil es ihnen in den Ohren kitzelt. Und sie werden die Ohren von der Wahrheit abkehren und sich zu den Formeln hinwenden. Das ist eine ganz exakte Beschreibung, was im Moment in der Christenheit in der westlichen Welt geschieht. Das Angebot der Lehren, die in den Ohren kitzeln, das Angebot der Lehren, die wir uns aufhäufen, die wir mögen, die uns gut tun, wird immer größer von Tag zu Tag. Und vieles geht damit einher, die Standards aus dem Wort Gottes zu verwässern. Es wird immer mehr über Fabeln, Legenden, Geschichten und Visionen transportiert. Und ich erkenne in einigen Neuerscheinungen einen Angriff auf biblischen Gemeindebau. Und das hat eine Dynamik angenommen, die ist wirklich erschreckend. Und da möchte ich uns ein paar Beispiele geben. Das ist also ziemlich aktuell. Wir bekommen hier eine Werbe-E-Mail am 19. November. Also das ist ungefähr einen Monat alt. Gibt es ein Buch, ein apostolisches Volk steht auf, ist so eine Reihe, und da gibt es eine Neuerscheinung, Väter und Mütter, die die Welt prägen. Und da steht in der Buchbeschreibung, ein apostolisches Volk, nicht mehr und nicht weniger hatte Jesus vor Augen, als er seinen Nachfolgern den Auftrag gab, alle Nationen zu Jüngern zu machen. Was kennzeichnet ein apostolisches Volk? Es besteht im Kern aus apostolischen Familien und Großfamilien, die durch Herzensbeziehungen miteinander verbunden sind. Apostolische Familien wiederum entstehen dadurch, dass geistliche Väter und Mütter bereit sind, dem biblischen Grundauftrag zu gehorchen und sich an Einzelne hinzugeben, bis diese selbstfähig sind, geistliche Familien zu gründen. Das klingt jetzt vordergründig nicht irgendwie fürchterlich oder sündhaft, aber wenn wir von einem apostolischen Volk reden, vermisse ich hier gänzlich die Erwähnung, den Bau einer gesunden Gemeinde zu tun und das anzustreben. Und wir reden jetzt von apostolischen und geistlichen Familien. Das halte ich also schon für leicht fragwürdig. Und dann steht noch so in einem zweiten Absatz, dieses Buch über das Wesen wahrer Jünger und Vaterschaft ist kein christlicher Thriller, aber es ist eines revolutionär. Und es stellt bisher Gemeinde- und Gemeinschaftskonzepte mutig in Frage. Nun habe ich mich nicht näher mit diesem Buch konkret befasst, welche Konzepte es denn in Frage stellt. Aber ich bin immer in Halbachtstellung, wenn eine Facette, die wichtig ist, und geistliche Väter und Mütter sind wichtig und werden gebraucht und sind eingebunden in ein Gemeindegeschehen absolut von Bedeutung. Aber ich möchte eure Sinne schärfen, dass wir da sehr, sehr wachsam sind und wachsamer als bisher, wenn eine Facette an die erste Stelle gerückt wird. Und das dann jetzt das Neue ist. Und wenn wir das jetzt so machen, dann wird's. Da habe ich immer Bedenken. Und das ist für mich so der Grundtenor in dieser Beschreibung. Und dann gibt's noch ein weiteres Buch. Das Buch hat den Titel Eine bessere Weltordnung. Das Ende der Christlichkeit ist der Anfang zum Leben. Untertitel. Was passiert, wenn sich Christen nicht mehr mit dem herkömmlichen Christenleben identifizieren? Was passiert, wenn sogenannte kirchenferne Menschen Gott ohne Bedingungen und ohne kirchliche oder christliche Einschränkungen erleben? Dieses Magazin nimmt Mensch, in Anführungszeichen, mit auf eine wundersame Entdeckung. Es fühlt den nicht himmlischen Traditionen auf den Zahn und es zeigt auf, worauf es nun wirklich ankommt und was im Leben mit Gott drinsteckt. Wenn der Himmel die Erde küsst, springen unvergleichliche Dimensionen auf und es eröffnen sich die Möglichkeiten, die die Welt wirklich verändern und eine bessere Weltordnung entstehen lassen. Also vom schriftlichen Grundsatz her, vom bibelgemäßen Grundsatz her, gibt es keine bessere Weltordnung, sondern es gibt eine neue Erde und neue Himmel. Also es gibt hier nichts zu verbessern, sondern das geht zu Ende und es kommt etwas Neues. Vom Grundtenor erstmal. Aber dieser Satz hat mich sehr aufmerksam gemacht. Was passiert, wenn sogenannte kirchenferne Menschen Gott ohne Bedingungen und ohne kirchliche oder christliche Einschränkungen erleben? Ein weiteres Buch, was hier beworben wird, eine Neuerscheinung. Der Zehnte in der Bibel und in Freikirchen von Professor Dr. Rudolf H. Edenharder. Der Zehnte im Alten Testament durch das Gesetz von Mose als Pflichtabgabe vorgegeben. Ob der Zehnte auch für Nachfolger Jesu eine Rolle spielt, darüber wird heute viel diskutiert und spekuliert. Um hier Klarheit zu schaffen, hat sich der Autor die Mühe gemacht, einmal alle Stellen des Alten und Neuen Testaments gründlich, sachlich und kompetent sowie unter Berücksichtigung des biblischen und historischen Zusammenhangs zu untersuchen. Das ist äußerst vorbildlich. Die Ergebnisse sind höchst interessant, aber eindeutig und entziehen vielen gängigen Auslegungen und Praktiken den Boden. Aber nicht nur das, wird die Bibel hier nicht sauber ausgelegt, führt das zu einer völligen Verdrehung des Evangeliums. Die Folge sind verwirrte und in Gesetzlichkeit gefangene Gläubige, die oft unter Scham und Schuldgefühlen leiden, weil sie den Anordnungen der Zehntenlehre nicht genügen können. Demgegenüber steht das Angebot Jesu zum neuen Leben, in der Liebe und in der Freiheit des Heiligen Geistes. Also, ich habe hier die Leseprobe gelesen. Ich kenne also von dem Buch ca. 15 weitere Seiten. Und es geht also so weiter. Und was hier geschieht ist, das Zehntengeben wird auf die Seite gestellt und Liebe und Freiheit auf diese. Und das Zehntengeben ist jetzt in Gegnerschaft mit Liebe und Freiheit. Und das meine ich mit Lehren, die in die Ohren kitzelt. Ich hätte nie gedacht, dass gegen das Zehntengeben solche Festungen stehen und was da für zornige und finstere E-Mails kamen, wo mein Buch relativ neu war und ich dieses Zehntengeben nur auf einer Zeile mal erwähnt habe, weil das gar nicht das Thema des Buches ist. Was ich da für E-Mails bekommen habe mit finsterem Inhalt. Und hier kommt ein Buch mit dem Anspruch, dass der Autor sich die Mühe gemacht hat, alle Stellen des Alten und Neuen Testaments gründlich, sachlich, kompetent sowie unter Berücksichtigung des biblischen und historischen Zusammenhangs zu untersuchen. Zu Beginn steht, der Zehnte war im Alten Testament durch das Gesetz von Mose als Pflichtabgabe vorgegeben. Und das beweist, dass er sich nicht mit der Bibel auseinandergesetzt hat und dass eben nicht diese sorgfältige Analyse des Wortes erfolgte. Aber um das rausfinden zu können, dass er das nicht gemacht hat, müssen wir eben das Wort kennen. Und anhand dieses Beispiels möchte ich jetzt mal aus der Schrift zeigen, was die Schrift zum Zehnten sagt. In dieser Leseprobe kann man auf der Internetseite auch sich anklicken, ist eine PDF, kann man die Seiten da lesen. Wird diese Aussage getroffen, dass der Zehnte im Neuen Testament nicht vorkommt? Ihr Lieben, wenn wir unsere Bibel kennen, wissen wir sofort, dass das nicht wahr ist. Deshalb müssen wir das geschriebene Wort kennen. Und anhand dieses Beispiels möchte ich uns zeigen, also hier ist ein Autor mit Professor Doktor vor seinem Namen, der den Anspruch hat, die Bibel ganz sorgfältig analysiert zu haben zu diesem Thema und kommt jetzt zu dem Schluss, dass die gängigen Lehren über den Zehnten alle den Boden entzogen bekommen. Und nun wollen wir mal sorgfältig die Bibel anschauen in Bezug auf das Geben des Zehnten. Und die erste Erwähnung finden wir in 1. Mose 14, 18. Das war so, dass Lot in Krieg geraten ist mit einem feindlichen Heer und entführt wurde und das Hab und Gut da mitgenommen wurde von den Feinden und Abraham mit seinen Leuten dem Lot hilft und ihn zur Seite kommt. Und nach diesem Geschehen, 1. Mose 14, 18, und Melchisedek, König von Salem, brachte Brot und Wein heraus und er war Priester Gottes des Höchsten. Und er segnete ihn und sprach, gesegnet sei Abraham von Gott, dem Höchsten, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und gesegnet sei Gott, der Höchste, der deine Bedränger in deine Hand ausgeliefert hat. Und Abraham gab ihm den Zehnten von allem. Das ist die erste Erwähnung des Zehntengebens. Also wir sind hier 430 Jahre vor dem mosaischen Gesetz. Wir sind hier bei Abraham und das ist eine ganz wichtige Passage, um zum Beispiel Zehnten geben geistlich wirklich zu verstehen. Melchisedek, König von Salem, brachte Brot und Wein heraus und er war Priester Gottes des Höchsten. Das ist also meine persönliche Überzeugung und da stimme ich überein mit Derek Prinz, der das auch so lehrte, dass dieser König von Salem Jesus war. Das war hier die Begegnung zwischen Jesus und Abraham. Und das sehen wir dann noch im Neuen Testament. Die Behauptung möchte ich mit Schriftstellen untermauern. König von Salem, König des Friedens, und er kommt mit Brot und Wein, was ganz klar eine Brücke ist zu dem Abendmahl, was Jesus dann einsetzte. Er war Priester Gottes des Höchsten. Und aus Dankbarkeit für diesen Beistand, dass sie die Feinde dort besiegen konnten, konnten ihr Hab und Gut zurückholen, ihre entführten Leute, gab Abraham ihm den Zehnten von allem. Hier in dieser Schriftstelle wird Gott gesegnet. Und dann will ich uns andere Passagen aus dem Wort Gottes dazu lesen. Und zwar eine steht im Psalm 76, Vers 2. Hier steht: Bekannt ist Gott in Juda, in Israel ist groß sein Name. In Salem entstand seine Hütte und seine Wohnung auf dem Zion. Hier ist der Bezug auf den Priester von Salem oder auf den König von Salem. Und hier im Psalm betet das der Psalmist: Gott ist bekannt in Juda, Israel ist groß, in Israel ist groß sein Name, in Salem entstand seine Hütte. Und dann haben wir Psalm 110, Vers 4. Geschworen hat der Herr, und es wird ihn nicht gereuen, du bist Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchisedeks. Das ist ein prophetischer Hinweis auf Jesus, wo er hier schon genannt wird, dass er in der Weise Melchisedeks Priester ist. Jetzt schauen wir mal ins Johannesevangelium, ins Kapitel 8. Ich bin immer noch bei der Behauptung, dass die Begegnung damals nach dieser Schlacht zwischen Abraham und Melchisedek, dass das Jesus war, den er dort begegnete. Und da schauen wir in Johannes 8, Vers 39. Sie antworten und sprachen zu ihm: Abraham ist unser Vater. Jesus spricht zu ihnen: Wenn ihr Abrahams Kinder wärt, so würdet ihr die Werke Abrahams tun. Das können wir schon mal so im Hinterkopf abspeichern. Die Kinder Abrahams tun die Werke Abrahams. Und dann steht Johannes 8, Vers 56. Abraham, euer Vater, jubelte, dass er meinen Tag sehen sollte, sagt Jesus. Und er sah ihn und freute sich. Da sprachen die Juden zu ihm: Du bist noch nicht 50 Jahre alt und hast Abraham gesehen? Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham war, bin ich. Also das ist grammatikalisch exzellent hier zum Ausdruck gebracht, weil es diese Dimension von Jesus über diesem Ding von Zeit stellt. Ehe Abraham war, bin ich. Jesus ist immer bin. Gott hat gesagt: Ich bin, der ich bin. Das hat nichts mit gewesen oder mal sein. Gott ist. Also diese beiden Schriftstellen zusammengenommen, dass Jesus sagt: Abraham, euer Vater, jubelte, dass er meinen Tag sehen sollte, und er sah ihn und freute sich. Glaube ich, bezieht sich auf diese Begegnung. Und da sprachen die Juden: Du bist noch keine 50 und hast Abraham gesehen. Und dann lesen wir im Galaterbrief, das musst du nicht unbedingt aufschlagen, 3,26: Denn ihr alle seid Söhne Gottes durch den Glauben an Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, ihr habt Christus angezogen. Da ist nicht Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier, da ist nicht Mann und Frau, denn ihr alle seid einer in Christus Jesus. Diese eine Körperschaft, zu der Jesus zurückkommt. Wenn ihr aber des Christus seid, so seid ihr damit Abrahams Nachkommenschaft und nach Verheißung Erben. Also wir haben jetzt mehrere Schriftstellen, auch im Neuen Testament, dass wir die Nachkommen oder die Kinder Abrahams sind. Und Jesus sagt: Wenn ihr die Kinder Abrahams wärt, zu den Schriftgelehrten und Pharisäern, würdet ihr die Werke tun, die er tat. Und deshalb ist es für mich ein ganz klarer geistlicher Zusammenhang, dass das Geben des Zehntens ein geistlicher Akt ist, den Abraham gegenüber dem König von Salem tat. Und das ist das, dass wir als seine geistlichen Kinder, als seine geistlichen Nachkommen, dasselbe tun, wie Abraham tat. Und dann lesen wir das nochmal bestätigt im Hebräer Kapitel 7. ab den Vers 1. Denn dieser Melchisedek, König von Salem, Priester Gottes, des Höchsten, der Abraham entgegenging und ihn segnete, als er von der Niederwerfung der Könige zurückkehrte. Also hier bezieht sich der Schreiber des Hebräerbriefs konkret auf diese Passage, auf das Erlebnis zwischen Abraham und dem Melchisedek. Dem auch Abraham den Zehnten von allem zuteilte. Also das zu dem Thema Zehnter kommt im Neuen Testament nicht vor. Heißt übersetzt zunächst König der Gerechtigkeit, dann aber auch König von Salem, das ist König des Friedens. Und es kann keine andere Person im Universum sein als Jesus. König der Gerechtigkeit, König des Friedens. Ohne Vater, ohne Mutter, ohne Geschlechtsregister hat er weder Anfang der Tage noch Ende des Lebens. Er gleicht dem Sohn Gottes und bleibt Priester für immer. Schaut aber, wie groß dieser ist, dem Abraham, der Patriarch, den Zehnten von der Beute gab. Und zwar haben die von den Söhnen Levi, die das Priestertum empfangen, ein Gebot, den Zehnten von dem Volk nach dem Gesetz zu nehmen. Jetzt bezieht sich der Schreiber des Hebräerbriefs darauf, dass das Geben des Zehntens im mosaischen Gesetz verankert wurde. Und dass der Stamm Levi keinen Grundbesitz hatte. Die haben den Priester, die den Tempeldienst getan und die empfingen das, was da zusammenkam. Und es steht, und zwar haben die von den Söhnen Levi, die das Priestertum empfangen, ein Gebot, den Zehnten von dem Volk nach dem Gesetz zu nehmen, das ist von ihren Brüdern, obwohl auch die aus der Länder Abrahams hervorgegangen sind. Also auch dieser Stamm Levi sind Nachfahren von Abraham, das meint diese Passage. Er aber, der sein Geschlecht nicht von ihnen ableitete, also Abraham hat den Zehnten, Jesus hat den Zehnten von Abraham genommen und den gesegnet, der die Verheißungen hatte. Abraham hatte die Verheißung. Ohne jeden Widerspruch aber wird das Geringere von dem Besseren gesegnet. Also Abraham, der die Verheißung hatte, der Geringere wurde von dem Besseren, dem König des Friedens, dem König der Gerechtigkeit, gesegnet. Und hier zwar empfangen sterbliche Menschen die Zehnten, aber dort einer, von dem bezeugt wird, das erlebt. Und sozusagen ist durch Abraham, auch von Levi, da die Zehnten empfängt, der Zehnte erhoben worden. Denn er war noch in der Lände des Vaters, als Melchisedek ihm entgegenging. Also hier wird im Neuen Testament erklärt, der Zusammenhang zwischen dem, was Abraham tat, der Vater des Glaubens, aus Glauben heraus, und wie das zusammenhängt damit, dass es dann in das mosaische Gesetz verankert wurde. Und das haben wir noch an einer anderen Stelle im Neuen Testament, und zwar im Jakobus 2, ab Vers 21. Ist nicht Abraham, unser Vater, aus Werken gerechtfertigt worden, da er Isaak, seinen Sohn, auf den Opferaltar legte? Und die Schrift wurde erfüllt, welche sagt, Abraham aber glaubte Gott, und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Und er wurde Freund Gottes genannt. Oder 1. Petrus 3, Vers 6, wie Sarah dem Abraham gehorchte und ihn Herr nannte, deren Kinder ihr geworden seid, indem ihr Gutes tut und keinerlei Schrecken fürchtet. Hier ist sogar noch eine Passage, dass wir auch die Kinder der Sarah sind im Glauben. Also die Apostel Petrus und Jakobus und auch der Schreiber des Hebräerbriefes, wo wir nicht genau wissen, von wem er stammt, bezeichnen uns als Kinder Abrahams oder auch als Kinder Sarahs. Und Jesus sagt, dass die Kinder Abrahams die Werke Abrahams tun sollen. Und das sagt er dann auch ganz konkret in Matthäus 23, Vers 23. Exakt dieselbe Aussage steht auch in Lukas 11, 42. Wehe euch, ihr Pharisäer, Heuchler, denn ihr verzehntet die Minze und den Anis und den Kümmel und habt die wichtigeren Dinge des Gesetzes beiseite gelassen, das Recht und die Barmherzigkeit und den Glauben. Diese hättet ihr tun und jene nicht lassen sollen. Da vorher noch erwähnt, ihr verzehntet jedes Krümel, um euch gut zu fühlen, aber das, worum es in der Hauptsache geht, um Gerechtigkeit, Barmherzigkeit, das habt ihr vernachlässigt. Und er sagt, beides ist zu tun. Jesus, dieses hättet ihr tun und jene nicht lassen sollen. Also so können wir zusammenfassen, dass Jesus und die Apostel die Vorgehensweise Abrahams bestätigen und dass das Geben des Zehntens ein wichtiger geistlicher Akt ist, den wir tun, und dass das nichts damit zu tun hat, dass wir jetzt unter dem Gesetz des Mose leben würden. Weil wir gesehen haben, dass nur um seinen Anfang in einem ganz außergewöhnlichen Treffen zwischen Melchisedek und Abraham über 400 Jahre bevor es Gesetze gegeben wurden dem Volk Gottes. Weit bevor Mose gelebt hat. Also das nur als ein Beispiel. Das könnte man sehr viel ausführlicher tun. Und ich stimme insofern damit überein, dass es durchaus Gemeinden oder Gruppierungen gibt, wo alle 14 Tage über den Zehnten gepredigt wird oder wo jede Woche auf Leute eingeredet wird, ihr letztes Hemd zu geben. Und ich halte das für verkehrt und ich halte das für manipulierend, weil ich denke, es muss so eingeordnet werden, wie Jesus es einordnet. Es geht um Glauben, es geht um Barmherzigkeit, es geht um Liebe und es geht um Gerechtigkeit. Und das ist das, worum es geht. Und dabei sehen wir aus dem Wort, dass auch das Geben des Zehntens etwas ist, was Abraham tat und wir als seine geistlichen Nachkommen auch tun. Und ich denke, wer das einmal verstanden hat, dem ist das klar. Und man muss das nicht jede Woche wiederholen und irgendwie wieder auf die Menschen herunterregnen lassen. Also ich stimme damit überein, dass es da sicherlich Schieflagen gibt im Leib Christi, wo in einer falschen Art das Geldgeben betont wird und wo Schriftstellen missbraucht werden, Saat und Ernte und all diese Dinge und wo nahezu an diesen falschen Motiven appelliert wird, ja, wenn du was gibst, kriegst du ja viel mehr zurück. Und weil du viel zurückkriegst, deshalb solltest du geben. Mit all den Dingen stimme ich nicht überein. Aber ich halte es für extrem problematisch, dass jemand da zwei akademische Titel hat und in der Buchbeschreibung den Anspruch stellt, die Schrift hier sorgfältig zu analysieren, zu so einem Schluss kommt. Und viele Kinder Gottes, die die Bibel leider nicht regelmäßig lesen, werden höchstwahrscheinlich das glauben, was in diesem Buch steht. Und das hat in dieser Facette konkret zur Folge, dass Leute sagen, Zehnter, für mich geklärt, brauche ich nicht, gebe ich nicht, betrügen sich damit selbst um den Segen, den Gott dafür verheißen hat, und beschädigen massiv den Bau der Gemeinde. Das Geben des Zehntens zu untergraben mit den Argumenten von Liebe und Freiheit im Heiligen Geist, sein Angriff auf Gemeindebau im biblischen Sinne. Ich hoffe, dass wir das sehen können. Und dann haben wir noch das Buch, was eine neue Weltordnung verspricht, wenn wir mal die christlichen Einschränkungen beiseite lassen. Es gibt Lehren, und die werden in Büchern propagiert, dass Gott nichts von uns verlangt, dass Gott nur Liebe ist und wir können kommen, wie wir sind, und wir können auch bleiben, wie wir sind. Der Herr nimmt uns an. Und ihr Lieben, wir brauchen hier geschärfte Sinne. Und das ist mir auf den Herzen, dass die Warnung heute auszusprechen, geschärfter, klarer zu bewerten, was lese ich, was ist das, was ich gerade aufnehme, ist das wirklich in den Augen Gottes wohlgefällig, stimmt das überein mit diesem Buch? Solche Generalregeln, der Verlag, die Bücher jetzt alle in den Ofen, jetzt alle christlichen Romane anzünden, solche Generalideen helfen nicht. Was wir brauchen, ist die Leitung des Heiligen Geistes, und der muss in uns auf die Kenntnis der Schrift zurückgreifen können. Und das wird uns leiten. Und wir brauchen uns nicht im Geringsten zu fürchten. Er wird dafür sorgen, dass wir auf dem richtigen Weg bleiben. Also es ist kein Grund für Furcht für die Zukunft. Ich wollte mit den konkreten Beispielen unsere Sinne schärfen, dass hier Lehren verbreitet werden, die nicht aus dem Wort Gottes kommen und die klingen nicht satanisch und abstoßend und böse. Ich habe vor kurzem einen Kurzfilm gesehen. Jemand hat mir einen Link geschickt von einer Webseite, wo so verschiedene Nachrichten niedergeschrieben sind, was so im Land geschieht in Bezug auf Kinder Gottes und dass so evangelikale Christen immer mehr als Fundamentalisten bezeichnet werden, diese ganze Thematik. Und da hat dieser Autor der Website eine kurze Beschreibung gemacht zu den friedliebenden Religionen wie Islam, wie friedlich das alles ist. Und dann ist ein kurzer Film zu sehen, da ist ein etwa 10-12-jähriger Junge. Ich denke, dass er Arabisch spricht, aber es ist alles in englischen Untertiteln und das Englische ist auch nochmal deutsch übersetzt dann im Text. Und da betet vor laufender Kamera der 10-12-jährige Junge und spricht dort allerlei Wünsche aus über die Juden, dass sie der Blitz treffen möge, dass Feuer vom Himmel auf sie fallen möge, dass Vogelschwärme kommen sollen, dass Ziegelsteine auf ihre Häuser fallen. Und nachdem er mit einer langen Reihe solcher Wünsche fertig ist, kommt dann ein islamischer Gelehrter und lobt ihn, dass er mal eine große geistliche Zukunft haben wird als islamischer Gelehrter. So plump ist es nicht immer. Es ist sehr viel feiner abgestuft, wie wir an diesen Büchern sehen können. Ich bin absolut dafür, dass der Bau der Gemeinde sich daraus zusammensetzt, dass das eine geistliche Familie ist. Und wir brauchen unbedingt echten apostolischen Dienst. Und wenn wir etwas dafür tun wollen, dass der Tag des Herrn kommt und beschleunigt wird, lasst uns beten, dass der Herr in unserem Land Propheten und Apostel aufstehen lässt. Und zwar die richtigen, die echten. Das brauchen wir, das ist eine große Not. Aber aus der Beschreibung kann ich entnehmen, dass es anstelle von tritt. Und da finde ich es immer bedenklich. Da haben wir dann die Väter- und Mütterbewegung, die geistlichen Mütter und Väter. Und die haben dann ihre Treffen. Und wir dürfen nicht diesen Fehler mitmachen, dass auf den großen Mangel und die großen Missstände in der Gesellschaft und leider zu weiten Teilen im Leib Christi ist der Mangel an maßgeblichen Dingen auch genauso groß wie in der Gesellschaft. Dieser Mangel an Vaterschaft, dieser Mangel an Annahme, dieser Mangel an Liebe, dieser Mangel an Sicherheit, was auch im Leib Christi so stark ist, das darf und kann uns nicht dazu veranlassen, dass wir daraus uns ein Evangelium bauen, wo jegliche Ordnung oder Struktur und wo die Facette Gottes, Dinge zu strafen und Dinge zu verurteilen, völlig außen vor gelassen wird, und wir nur noch von dem liebenden Vater reden, der alle versteht und es mit allen gut meint. Also ich habe mir jetzt einige Leseproben aus dem Buch Die Hütte auch gelesen. Und die Aussagen finde ich ungeheuerlich in diesem Buch. Das ist wirklich der Antichrist, der hier zu uns redet. Ungeheuerlich. Hast du diese Schriftstelle gefunden? Wo steht denn das? Ich möchte uns mal noch eine Schriftstelle nennen, um einfach etwas entgegenzusetzen zu dieser allgemeinen Entwicklung. Der Herr ist Liebe, lasst uns doch endlich mal in Liebe und Freiheit und ganz ohne Einschränkungen einfach nur so Gott erleben. Gott, unser Vater, unser Papa und alles wird gut. Wobei ich betonen möchte, wir alle brauchen die persönliche Erfahrung, dass der Herr im Himmel unser Vater ist. Wir alle brauchen das. Und das ist absolut biblisch und richtig. Aber das darf nicht ausblenden, dass Gott in seinem Charakter auch etwas hat wie Zorn und Gericht und dass das auch zum Wesen Gottes gehört. Offenbarung 14. Wir lesen mal Offenbarung 14 ab Vers 9. Und ein anderer, dritter Engel folgte ihnen und sprach mit lauter Stimme, wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und ein Mahlzeichen annimmt an seine Stirn oder an seine Hand, so wird auch er trinken vom Wein des Grimmes Gottes, der unvermischt im Kelch seines Zornes bereitet ist, und er wird mit Feuer und Schwefel gequält werden vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Ich lese hier aus der Bibel, aus dem Wort Gottes. Und das haben wir gerade jetzt gehört. Die, die das Tier und sein Bild anbeten und sein Mahlzeichen annehmen an ihre Stirn oder an ihre Hand, diejenigen werden trinken vom Wein des Grimmes Gottes, der unvermischt im Kelch seines Zornes bereitet ist. Und die Person wird im Feuer und Schwefel gequält werden, vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm, sprich vor Jesus. Und der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit, und sie haben keine Ruhe Tag und Nacht, die das Tier und sein Bild anbeten, und wenn jemand das Mahlzeichen seines Namens annimmt. Hier ist das Ausharren der Heiligen, welche die Gebote Gottes und den Glauben Jesu bewahren. Also ich möchte bei weitem nicht zu so einem apokalyptischen Endzeitpropheten werden, der mit solchen Stellen droht und uns damit irgendwie einschüchtern möchte. Aber das ist Bibel und das zeigt etwas, was geschehen wird. Und ich bin überzeugt, wenn es der Herr hat so aufschreiben lassen, wird es ganz genau so sein. Menschen, die ihn nicht anerkennen als den Herrn, die nicht bereit sind, ihm so zu folgen, wie es das Wort Gottes sagt, sondern nach ihren eigenen Ideen, nach Lehren, wonach ihnen die Ohren kitzeln, werden in dieser Position sein, und es wird tatsächlich stattfinden, dass es Menschen gibt, die vor den Heiligen und dem Lamm in Ewigkeit gequält werden. Also von dieser Idee, am Ende wird das Gott nicht übers Herz bringen, so hart kann er doch nicht sein, von da können wir uns total trennen, wenn die jemals in unseren Köpfen war. Wir leben jetzt in der Zeit, wo die Barmherzigkeit Gottes ist und wo Gnade da ist. Jetzt hat jeder Mensch die Möglichkeit, umzukehren zum Herrn. Und selbst wenn er nicht das Evangelium gepredigt bekommt, kann er aus der Schöpfung sehen, dass Gott Gott ist. Das steht im Römer 1. Und es wird niemand eine Entschuldigung haben. Aber bitte lasst uns das zur Kenntnis nehmen, auch diese Passage ist unser Gott. Und da ist so eine starke Betonung auf irgendeine komische Liebe und Freiheit und was da so evangelikale Fundamentalisten behaupten, dass eben nur Mann und Frau heiraten sollen und nicht Mann und Mann oder Frau und Frau. Freiheit, Hauptsache Freiheit und Liebe und dann wird alles gut. Darin ist eine gewaltige Verführung. Und davor möchte ich uns warnen und jeden, der diese Aufnahme hört. Das ist auch eine Schriftstelle aus der Bibel. Und ich bin wirklich davon überzeugt, dass es genauso sein wird. Ihr Lieben, lasst uns das Wort Gottes lieben. Ich möchte euch wieder erneut ermutigen, lest im Wort. Es spielt keine Rolle, wie du dich dabei fühlst. Du musst aufnehmen, was in diesem Buch steht. Du musst in der Lage sein, wenn irgendeine christliche Idee an dich herantritt, muss deine Registerkarte kommen aus diesem Buch, wahr oder nicht wahr. Wenn jemand schreibt, der Zehnte wird im Neuen Testament nicht erwähnt. Moment, Hebräer 7, was steht da gerade? Jesus, danke, Wiedersehen. Ich weiß nicht, ob solche Behauptungen aus Versehen aufgestellt werden oder in voller Absicht, aber das ist nur eine Facette, wo ein Angriff läuft, damit die Braut nicht bereit ist. Aber darum geht es. Es geht darum, dass die Braut bereit ist. Weil das ist der Punkt, wo Jesus kommen kann. Das ist der Punkt, wo Gericht ist über der Finsternis, über dem Teufel und wo diese ganzen finsteren Dinge aufhören werden. Und der Herr Jesus will uns dabei haben bei dieser herrlichen Braut. All diese Schriftstellen stimmen überein auch mit meiner persönlichen Erfahrung, wo wir an verschiedenen Orten gedient haben und wo wir sehen können, wie der Teufel mobil macht gegen Gemeindebau und wie er alles versucht, damit das nicht geschieht. Und ich glaube, der Teufel hat mit manchen Werken oder Diensten wenig Probleme, weil manche Werke oder Dienste ein ganz anderes Ziel haben. Aber wenn es darum geht, dass Jesus das Haupt über seinem Leib sein darf und dass damit von ihm her die Dinge in seinem Leib geschehen, die geschehen sollen, und wenn da eine Betonung ist auf Leben nach dem Wort, auf Reinheit, auf Heiligkeit, auf Hingabe, auf ihn lieben und auf aus der Liebe zu ihm heraus Dinge für ihn tun, immer wo diese Dinge in Betonung sind, wo wir Gott erkennen als den Heiland und den Richter, als unseren Hirte und unseren König, wo diese beiden Dinge zusammenkommen, dort sorgt der Teufel den Krieg an. Und dort versucht er alles, um das nicht stattfinden zu lassen. Ihr Lieben, lest im Wort Gottes. Vorhin bei der Anbetungszeit kommt mir dieser Vergleich. Wir haben alle oder alle weiß ich nicht, aber ich denke, viele haben im Hintergrund, oh, das ist öde, das ist trocken, oh, mir gibt das schon so lange nichts, ich verstehe vieles nicht, ach, oh, das ist so schwer. Vorhin kam mir so dieser Vergleich, wir haben jetzt auch leicht Schnee hier und ich bin ja inzwischen leidenschaftlicher Skifahrer. Wenn du eine ultimative, nagelneue, geniale Skiausrüstung hast und du hast es nicht gelernt zu fahren, dann ist die Ausrüstung für dich nicht so viel wert und die Freude darüber wird sehr begrenzt sein. Aber wenn du einmal auf den Geschmack gekommen bist und unten angekommen bist, ohne dreimal zur Schneekugel zu werden und deine Skier dann irgendwo aufzulesen am Hang und du kommst auf den Geschmack, wie das funktioniert, dann hat die Skiausrüstung für dich eine völlig andere Bedeutung und du hast eine ganz andere Freude darüber. Und du musst, wenn das dir so geht, dass das träge ist oder öde oder langweilig oder du nichts verstehst, du musst einfach über diese Phase hinauskommen, wo du noch nicht Skifahren kannst und dann aber fahren kannst. Und durch diesen Berg, durch diese Wand, muss sich jeder von uns selber durchgraben. Das kann dir echt keiner abnehmen. Das kann kein Pastor oder Gemeindeleiter für dich tun oder kein Hausgruppenleiter. Du selber musst da durch. Du musst durch die Wand. Und wisst ihr, wer diese Wand aufrichtet? Der Teufel. Der Teufel richtet diese Wand auf. Er versucht alles, dass das Lesen im Wort auf jeden Fall keinen Spaß macht, du nichts verstehst, du abgelenkt bist, dir das erscheint als Zeitverschwendung, als nicht so wichtig. Das ist sein Bemühen, weil er genau weiß, das ist die Quelle, das ist die Wahrheit. Wenn du damit nicht in Berührung kommst, kann er dich auch locker belügen. Kann dich in deiner Traurigkeit, in deinen Ängsten eingarnen und letzten Endes gefangen nehmen. Das geschriebene Wort ist das Maß der Dinge, das wird sich in Ewigkeit nicht verändern. Und deshalb lasst uns dieses Wort lesen. Und was wir dabei fühlen, ist erstmal völlig egal. Wenn du dabei bist, Skifahren zu lernen oder Fahrradfahren zu lernen, fühlt man sich am Anfang nicht toll. Wenn man anfängt, Autofahren zu lernen und an jeder Kreuzung das Ding verreckt, fühlst du dich dann nicht gut. Und du kommst an den Punkt, wo du sagst, oh, muss ich unbedingt Autofahren? Es fahren doch auch Busse. Lass es eben. Als ich das erste Mal ganz oben stand, dachte ich, was tue ich mal hier an? Hat mich jemand gezwungen, dass ich jetzt hier oben stehe? Ich könnte jetzt auch zu Hause in meinem Wohnzimmer sitzen. Als oben an dem Skihang, der von oben immer steiler aussieht wie von unten. Viel steiler. Du musst dich durch diese Wand arbeiten. Du musst dieser Unlust in dir den Krieg erklären. Du musst lernen, hier Seele und Geist zu trennen. Deine Seele hat nie Lust, ist immer faul und findet alles andere spannender. Und da bist du nicht besonders schuldhaft. Das ist bei jedem so. Und ich glaube, das war sogar bei den großen Männern Gottes so, die wir verehren. Ich glaube, auch der Derek hat Disziplin gehabt und hatte Zeiten, wo er keine Lust hatte. Davon bin ich überzeugt. Aber wir trennen Seele und Geist, weil unser Geist weiß, das ist die Wahrheit und die muss ich aufnehmen in mich, damit in mir Wahrheit wohnt. Und immer wenn dann Lüge kommt, bing, sofort wird es offenbar. Wie so ein Spamfilter. Irgendwelcher Müll kommt rein, zack, sofort in den Spam-Ordner. Aber wenn Wahrheit nicht in uns ist, ja was dann? Und ich lade euch ein dazu, prüft, was ihr da aufnehmt, prüft, was ihr lest. Fragt den Heiligen Geist und habt im Hintergrund das geschriebene Wort. Und so werden wir herausfinden, welche Bücher sind vom Herrn und welche nicht. Und uns so Generalregeln aufzulegen, denke ich, wird uns nicht helfen. Der Heilige Geist wird uns leiten. Eine ganz kleine Nebenbemerkung. Diese Philosophie, was aus diesem Buch auch herausleuchtet, eine bessere Weltordnung, das sind sehr viele Inhalte von fernöstlichen Religionen. Und ich habe mich da mit Hartwig drüber unterhalten, da ist er auch sehr viel bewanderter, da er ja bevor er Herrn Jesus gefunden hat, in verschiedenen anderen Religionen zu Hause war. Und wir sind tatsächlich jetzt in dieser Zeit, wo es eine Verbindung gibt zwischen allen möglichen Religionen. Und wo da verschiedenste Ideen und Gedanken und Werte zusammengemischt werden. Und dann solche Äußerungen kommen, also ohne christliche Einschränkungen. Und jetzt kommen wir in die Freiheit. Und jetzt befreie ich die armen Christen von dieser Zehntenlehre, wo sie immer so in Scham und Schuldgefühlen waren. Ich denke, dass diese Malachi-Stelle, die ich gar nicht erwähnt habe, zum Zehnten sehr zentral ist. Und ich bin überzeugt, dass Gott nicht zwischen Malachi und Matthäus eine wundersame Verwandlung durchgemacht hat und seine Meinung über Grundaussagen komplett geändert hat. Von daher wäre ich vorsichtig mit dem Gedanken, im Alten Testament war das so und heute ist das ganz anders. Damit wäre ich sehr, sehr vorsichtig, weil Jesus selber gesagt hat, ich bin nicht gekommen, das Gesetz aufzuheben, sondern zu erfüllen. Und Jesus hat sehr viele Handlungen explizit deshalb getan, damit die Schrift erfüllt würde. Das könnt ihr in der Evangelium viele Male lesen. Viele Kleinigkeiten tat Jesus genau deshalb, damit die Schriften erfüllt wurden. Und so glaube ich nicht, dass Gott zwischen Malachi und Matthäus über das Geben des Zehnten komplett seine Meinung ändert und uns das aber dann im Neuen Testament nicht wissen lässt.
Ich hätte da mal noch eine praktische Ergänzung hier dazu, die absolut in das Thema reinpasst, weil wir haben uns ja auch als Älteste damit unterhalten, haben da verschiedene Meinungen noch ausgetauscht über diese Entwicklung. Und etwas, was mir auch sehr auf dem Herzen liegt, was auch mit zur Zeit einem absoluten Generalangriff unterliegt, ist zum Beispiel Untergrabung von Autorität. Gemeinde und göttliche biblische Gemeindestruktur ist mit Autorität und Unterordnung verbunden. Das können wir im ganzen Wort Gottes lesen. Nun haben wir an der Tatsache feststellen müssen, dass es eben Missbrauch von Autorität gegeben hat und bis zum heutigen Tag gibt. Genauso ist es ein Missbrauch oder eine religiöse negative Entwicklung, dass eben auch mit, um Autorität und Sachen durchzusetzen und Dinge am Leben zu erhalten, eben mit Mitteln von Tradition und Religion Leute eingesperrt werden. Was jetzt aber als Gegenmaßnahme da momentan am Laufen ist, wir müssen das alles absensen. Jeder Ort von Vorschrift, jeder Ort von Ordnung, jeder Ort von Autorität, jeder Ort von Haupt müssen wir absetzen. Und jeder von uns ist als Christ nur dafür verantwortlich, dass er den Herrn kennenlernt und alle sind auf einer Ebene und dann hast du niemanden, der dich unter Druck setzt und dann wirst du auch nie mehr verletzt. Dass du verletzt wirst, das liegt daran, weil es Leitung gibt, die dir vielleicht was vorschreibt, was du nicht willst. Und wir, was uns als Älteste auf dem Herzen ist, wir müssen auseinanderhalten, dass wir absolut gegen diese Dinge sind, dass Leitung missbraucht wird, dass Leitung benutzt wird, um zu manipulieren und so weiter. Das ist die eine Seite. Aber die andere Seite ist das, dass vom Wort Gottes her es nicht belegbar ist und auch nicht richtig ist, dass wir das jetzt alles absensen und glauben, dass wir mit so einer Gleichmacherei dann den besten Schutz und das beste christliche Leben hätten. Das ist eine riesengroße Verführung, weil damit eine gewisser Schutz, den Gott auch gegeben hat, über Leitung wegfällt. Und das Hervorkommen, wie der Axel das gesagt hat, das Hervorkommen der Brautgemeinde nicht möglich ist, weil die Grundordnungen Gottes auseinandergenommen werden. Und ich möchte euch mal am Wort Gottes ein Beispiel geben, was ich persönlich gelesen habe, wie sensibel die Verführung an dieser Stelle ist. Ich habe ein Buch gelesen, was sich mit neuen Ideen über Gemeindebau auseinandersetzt und wo ich vor Moment auch erst einmal Dinge gelesen habe, die für mich plausibel und erst einmal gut klangen und ich das gar nicht mehr so gleich gemerkt habe, dass da ganz finstere Ideen sind. Und dann kam der Autor an einer Stelle auf die Thematik Autorität und dann sagt er, ja, also Jesus ist das auch aufgefallen. Jesus ist das auch aufgefallen, wenn Autorität irgendwo und Herrschaft war, dann ging das mit negativen Folgen einher. Und er führt ein Zitat aus Matthäus oder auch Markus, können wir das sehen. Ich nehme jetzt mal das aus Matthäus 20, Vers 25. Jesus rief die Jünger zu sich und sprach, ihr wisst doch, dass die Fürsten der Heidenvölker sie unterdrücken und dass die Großen Gewalt über sie ausüben. Also Jesus sagt, es gibt Leiter, es gibt Große, es gibt Fürsten und die tun über das Volk Gewalt ausüben. Aber, und dann führt er die Bibelstelle weiter im nächsten Vers, der Autor, und sagt, aber unter euch soll es nicht so sein. Punkt. Das steht in der Bibel, wortwörtlich in der Bibel. Das steht so in der Bibel, dass Autorität missbraucht wird, Leute werden unterdrückt und Jesus sagt selbst, unter euch soll es nicht so sein. Rückkehrschluss, also gar keine Leitung unter uns, damit gibt es keine Unterdrückung. Und das ist das neue Bild von Gemeinde. Und wer jetzt wieder Axel sagt, das Wort Gottes nicht kennt, sagt, na, was soll ich denn hier dazu sagen? Es steht ja in der Bibel, das ist ein Zitat von Jesus. Und wir kriegen nicht mit, dass dieses Zitat in der Bibel hier ein Komma hat. Und Jesus sagt, passt auf, und jetzt erkläre ich euch mal, wie ihr leiten sollt. Wenn jemand unter euch Leitung hat, dann, wenn jemand unter euch also Leitung haben will oder groß werden will, steht hier wörtlich, der sei euer aller Diener. Und wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht. Das heißt, Jesus gibt eine genaue Beschreibung, wie gesunde Leitung aussieht. Indem ein gesunder Leiter die Herde pflegt, die Herde ernährt, das trägt, dass die Probleme in der Gemeinde auf seinen Schultern hat, im Gebet regiert und sich der Probleme annimmt. Und natürlich, wenn ein Leiter etwas sieht, und Jesus hat zum Beispiel Leiterschaft besonderer Weise begabt, also ganz besonders auch die Geistesgabe von apostolischer Leitung und von lehrmäßiger Leitung, hat er dort Leute begabt, die sensibel sind, Scharfsinn haben, um eben die Herde leiten zu können, bevor sie in den Abgrund stürzt. Aber wenn wir diese Leute absägen und wenn wir diesen Leuten sagen, die brauchen wir alle nicht, dann ist es ein Trugschluss, dass wir deswegen genauso geschützt wären. Also Gott hat diese Ordnungen aufgestellt und er hat aber gesagt, wie diese Ordnungen einzuhalten sind. Indem wir sagen, wenn jemand die Leitung hat, dann sei er euer aller Diener. Und wir müssen dort aufpassen. Ich habe das zweimal nachgelesen, dreimal geguckt. Ich habe gesagt, das gibt's doch gar nicht. Der Autor hört einfach mitten in einem Vers mit einem Punkt auf und bezieht sich darauf, dass es eine biblische Begründung ist, dass es jetzt der Zeitpunkt angebrochen ist, so wie es Jesus wollte, dass es gar keine Leitung mehr gibt. Und das ist in einem Buch geschrieben, was in vielen christlichen Kreisen als ganz neue Sache, so geschieht jetzt organischer Gemeindebau, so funktioniert das ist jetzt das neue Ding. Und deswegen wollte ich das an dieser Stelle nochmal unterstreichen, dass eigentlich nahezu jedes Fundament von gesunden Gemeindebau zurzeit untergraben wird. Sei es der Zehnte, sei es die Autorität, es wird alles untergraben, es wird verwässert und es wird so geschickt dargestellt, dass wenn du nicht im Wort gegründet bist, du leicht einer von denen bist, die da verführbar sind. Und deswegen haben wir ist es wichtig, dass wir das uns zu Herzen nehmen und dass wir an dieser Stelle dort geleitet sind vom Heiligen Geist und dort nicht von einem Extrem ins andere fallen.
Ein ganz kleines Bild möchte ich uns geben noch, das es verdeutlicht, was wir jetzt gehört haben und was auch wie die Wichtigkeit des Wortes Gottes ist auf unsere geistliche Abwehrkraft, will ich es mal bezeichnen. Wir kennen alle den Bereich aus den Computern, also World Wide Web. Wir kennen diese Geschichte mit diesen Antivirenprogrammen. Wer kennt das? Ja, bei den älteren Herrschaften vielleicht nicht immer ganz so, aber da gibt es ein Programm, was im Prinzip Schadprogramme oder Viren oder böse Dinge, die sich auf deinem Rechner irgendwo einnisten wollen, was das abhält. Und um dieses Programm, das braucht man zum Ersten und zum Zweiten muss man das ständig aktuell halten, nämlich mit der Definition der Viren. Also das heißt, dieses Antivirenprogramm muss immer eine aktuelle Software drauf haben, dass es erkennt, stopp, das ist ein Virus, das ist ein Schadprogramm. Und mir kam das jetzt beim Hören dieser Vergleich, da hinkt natürlich auch, aber das ist irgendwo schön, kann man sich das vor Augen malen. Wenn ich mein Antivirensoftware 3 Wochen lang nicht geupdatet habe und gehe ins Internet oder ins Stick stecke ich mal in den Rechner oder irgendetwas, dann kann es passieren oder dann ist die Gefahr wesentlich größer, dass ich meinen Rechner infiziere. Und das Interessante ist, ich merke das nicht gleich. So eine Infizierung eines Rechners merkt man nicht gleich. Dieses Virus kommt und irgendwann beginnt in dem Rechner irgendwas zu passieren, was man nicht will. Und genauso ist es aber auch mit diesen Dingen. Wenn ich Sachen aufnehme, wenn ich Dinge höre und habe nicht diese Virendefinition, die sagt, stopp, das ist falsch, aus dem Wort Gottes. Wenn ich mich nicht damit beschäftige, wenn ich nicht diese Virendefinitionen aktuell halte, will ich es mal bezeichnen, dann ist einfach die Gefahr da, dass ich mir diese Infizierung hole. Und diese Gefahr ist größer denn je. Also wir haben das gehört und ich denke, es geht jedem so. Lasst uns aufmerksam sein, lasst uns das Wort lesen, damit unsere Virendefinition aktuell ist.
Es gibt so eine neue Gemeindebewegung, kommt aus den USA, heißt Emerging Church. Da wird allen Ernstes behauptet in der Literatur, in Bezug auf das, was der Frank sagte über Leitung, dass dieses älteste Einsetzen oder die Idee eines ältesten Teams von Paulus eine Notlösung war, so eine Art unüberlegter Schnellschuss, weil irgendwie was schnell passieren musste und dass das aber eigentlich ganz anders geplant war von Gott. Und ist das für bibelfeste Leute, ist so eine Behauptung wirklich zum Lachen, aber diese Bewegung hat massiv Zuwachs und zieht gerade ein in unserem Land und der Autor versteigt sich zu diesen Behauptungen, dass das eben aus der Not heraus eine Idee war von ihm, aber eigentlich ganz anders geplant war. Und auch da wiederum, das hätte ich selber auch nicht so rausanalysieren können, sagt der Hartmich, ja, angenommen, Paulus hatte wirklich eine Idee, die war irgendwie unüberlegt, war nicht vom Geist und mit dem Ältesten einsetzen, das war ein Fehlschlag. Dann ist er aber laut Apostelgeschichte sehr viel später zusammengetroffen mit den Ältesten von Ephesus, um sich zu verabschieden, weil er wusste, er geht nach Jerusalem. Viele Jahre später, sagt er, kannst du dir vorstellen, dass Paulus so viele Jahre fehlgeleitet war und hätte er dann nicht später bei diesem Treffen mit den Ältesten von Ephesus dann richtig stellen können, Leute, die Idee mit den Ältesten von damals, das war wirklich verkehrt, wir müssen das alles ändern, Gott hat eigentlich den und den Plan. Also so gibt uns wirklich auf alles die Schrift ganz klaren Aufschluss und du siehst, ja, das ist logisch, dann wäre die gesamte Zeitspanne seines Wirkens vergeblich gewesen und er wäre im Irrtum gewesen und hätte diesen Irrtum spätestens dann bei dem Treffen, wo er sich verabschiedet hat, richtig stellen können. Aber im Gegenteil, er hat das nochmal bestärkt und vorhergesagt, dass Wölfe in die Herde eindringen und hat all diese Warnungen ausgesprochen. Und das wollte ich noch so als Beispiel zum Thema Gemeindeleitung. Also auch dieses wichtige Segment von biblischer Leitungsstruktur wird im Moment massiv untergraben und angegriffen als Reaktion auf missbrauchende und gewalttätige und herrschende Leiter. Aber die Lösung ist nicht gar keine Leitung, sondern schriftgemäße biblische Leitung. Das ist die Lösung. Und hier wird auch das Kind irgendwie mit dem Bad ausgeschüttet. Und ich glaube, wir sehen schon im säkularen Bereich, wo keine Leitung mehr stattfindet, wohin das führt und was das für Folgen hat, geschweige denn in der Gemeinde. Lasst uns beten, dass der Heilige Geist unsere Liebe zum Wort entfacht und dass wir durchbrechen in diese Dimensionen, wo dann das Skifahren Spaß macht oder das Autofahren oder, wenn du gerne Rad fährst, das Radfahren, wo wir sagen, ach, ich muss wieder lesen im Wort, da werde ich beschenkt, da werde ich geupdatet, da ist mein Virenscanner aktuell, so ein guter Vergleich. Herr Jesus, wir wollen dich ehren für dein kostbares Wort, weil wir glauben, dass es von dir inspiriert ist, Heiliger Geist. Und es ist nicht irgendwie fehlerhaft. Du hast es nicht irgendwie dir aus den Fingern nehmen lassen und da sind nicht irgendwie durch Menschen Fehler reingekommen. Wir glauben, dass dein Wort von dir geschrieben ist, Heiliger Geist, und dass es wahr ist und richtig ist. Und das bete ich heute für uns alle, Herr, für mich, für uns, dass wir das noch viel kostbarer sehen und dass das für uns noch viel kostbarer wird. Heiliger Geist, ich bitte dich, hilf uns und unterstütze uns bei diesem Kampf gegen diese seelischen Empfindungen von keine Lust, keine Zeit, langweilig, mühsam, verstehe ich nicht. Wir wollen da durchbrechen, Herr. Wir schätzen das sehr, dass wir in einem Land leben, wo wir alle eine Bibel besitzen. Und wo wir eine gute Übersetzung von deiner Bibel haben. Und das wollen wir ganz neu in unser Herz aufnehmen. dass wir dein Wort lesen, dass dein Wort in uns etwas tut, dass die Wahrheit, die niedergeschrieben ist in deinem Wort, in unserem Leben wirkt. Herr Jesus, wir ehren dich dafür, dass du dich selber als das Fleisch gewordene Wort bezeichnest. Also zwischen dir und dem Wort gibt es überhaupt keinen Unterschied. Du stimmst hundertprozentig damit überein. Du bist das lebendige Wort, Jesus. Und Herr, da wollen wir vor dir heute diesen neuen und heiligen Entschluss machen. Wir wollen lesen in diesem kostbaren Wort, in deinem kostbaren Buch. Lieber Heiliger Geist, es steht davon geschrieben, dass du uns das aufschließt. Und wir bitten dich um diesen kostbaren Dienst. Wir wollen etwas aus deinem Wort empfangen. Wir wollen uns deinem Wort unterordnen. Wir wollen es anerkennen als die höchste Autorität, als der Maßstab, als die Wahrheit. Helf uns dabei. Wir wollen darin treu sein. Wir wollen beständig werden. Wir wollen treu sein, beständig sein, diszipliniert sein. Wir wollen allen Fleiß aufwenden. So steht's geschrieben. Wendet allen Fleiß auf, in deinem Wort zu lesen. Dass wirklich durch dieses Aufnehmen deines Wortes dein Leben in uns ist. Dass du in uns verherrlicht wirst, Jesus. Dass das, was du auf dem Herzen hast, in uns Gestalt annimmt. Und wir wollen dir von Herzen danken, Herr, dass du uns da nicht im Ungewissen gelassen hast, sondern dass wir dein Wort haben. Danke dafür von ganzem Herzen. Heiliger Geist, ich bete, komm über uns alle, gieße aus eine neue Sehnsucht nach deinem Wort. O Heiliger Geist, wir wollen diese Gespenster vertreiben von Unlust, von Langeweile. Wir wollen das hinaustreiben aus unserem Leben, aus unseren Familien, wo dein Wort wenig Platz hatte. Wir wollen das fortschicken, all diesen Nebel. Wir schicken das fort im Namen Jesu. O Herr, ich bete darum, lass uns die Prioritäten setzen, Herr. Wenn wir schon wenig Zeit haben zum Lesen, dann wenigstens die Bibel und nicht irgendwelche anderen Dinge. Herr, lass uns dein Wort wieder an die erste Stelle bringen. Dein Wort, Herr, zuerst. Und ich danke dir dafür, Herr, dass du deinen Geist gegeben hast und dass wir nicht ganz alleine irgendwie damit stehen, Dinge zu unterscheiden und Betrügereien zu erkennen. Danke, dass du in deinem Wort so viel davor warnst. Und der Teufel ist ein Betrüger. Und wir wollen das sehen, Herr. Wir wollen erkennen können, wo er uns betrügen will, wo er uns beraubt, wo er uns belügt, wo er uns Dinge verschleiert, entstellt, modisch macht. Herr Jesus, du bist wirklich gut. Wir ehren und schätzen dein Wort. Danke dafür, von ganzem Herzen, Herr. Amen.